Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Um an einem großen Roman zu arbeiten, hat sich ein junger Dichter im Winter 1930-31 in einem Untermietzimmer einquartiert. Erst schreiben, danach leben, lautet sein Vorsatz, nur fordert eben das Leben rücksichtslos Beachtung. One-Night-Stands verschaffen nur flüchtige Ruhe vor den täglichen Anfechtungen, bei denen sadistische Fantasien ebenso eine Rolle spielen wie die Erinnerungen an die schwulen Affären im sibirischen Kriegsgefangenenlager. Als er eines Tages im Restaurant in einem jungen Geigenschüler die Wiedergeburt des Geliebten aus dem Lager erblickt, ist ans Schreiben nicht mehr zu denken. Und sein Leben, das die Hausmeisterin schon seit seinem Einzug argwöhnisch beobachtet, gerät völlig in Unordnung. Zu einer neuen Ausgabe von Berggasse 8 begrüßt Sie Peter Supper. Eben habe ich Ihnen kurz den Inhalt des neuen Romans »Zerfall der Lage« von Rudolf J. Wolter vorgestellt. Er ist heute unser Gast in der Berggasse 8. Das Gespräch mit ihm führt Veit Georg Schmidt.
Vor Jahren hatten wir dich schon mal da mit einem ersten Roman, der in unserer Zeit erschienen ist, Operation Fledermaus. Jetzt hast du Zerfall der Lage, einen Schlüsselroman, muss man ja sagen. Es wird auch gar nicht, der Schlüssel wird ja auch gleich mitgegeben, über Heimito von Doderer geschrieben. Was mich bei beiden Büchern sehr fasziniert hat, ist die Sprache. Was bedeutet dir diese Sprache?
Ja, mein Gott, die Sprache ist ungefähr, also mein Begriff von Literatur ist eng damit verbunden, dass die Sprache ungemein wichtig ist, weil ganz einfach, die einfache Sprache oder das, was jetzt in den Medien serviert wird, ist ja, ich vergleiche das immer, sagt die einfache Sprache, auch das International Style, der populären Realismus, der jetzt dann den Büchermarkt beherrscht. Das ist wie ein Flötensolo von einem Volksschulkind beim Geburtstag der Oma. Und die Literatur wäre eine Symphonie von Brahms oder Beethoven. Und das ist bei Thomas Mann, von dem ich herkomme, sehr stark spürbar und natürlich auch bei Doderer.
Aber deine Sprache ist ja für mein Empfinden, aber korrigiere mich, noch stärker von Doderer geprägt als von Thomas Mann.
Ja, das liegt daran am Wienerischen. Das ist der wienerische Einschlag beim Doderer und der kommt bei mir vielleicht auch stärker heraus. Meine Jugendwerke, also der allererste Roman, den ich geschrieben habe, Sauerburg oder der Triumph der Unmoral, ist nie publiziert worden, der war ja praktisch eine Parodie auf Thomas Mann. Ich habe mit 15 den Felix Krull gelesen und war dann so begeistert und habe dann im juvenilen Irrsinn gemeint, ich muss ihn fertig schreiben, den Felix Krull, weil er doch ein Fragment ist. Und von da an habe ich dann alles andere von Thomas Mann gelesen und das hat mich ganz, ganz stark geprägt. Auf den Doderer bin ich relativ spät gekommen. Ich habe ihn zwar damals in den 60er Jahren auch gelesen, die Strudelhofstiege. Sie hat mich aber nicht wirklich fasziniert. Und jetzt später dann in den letzten Jahren, mittlerweile habe ich es zum 5. Mal gelesen, jetzt kann man sie richtig genießen. Und das ist ein Eindruck, den auch der Michael Kleeberg, ein deutscher Schriftsteller, Essayist und literarischer Übersetzer, der ist auch ganz begeistert von der Strudelhofstiege, hat einen wunderschönen Artikel in der FAZ geschrieben über das Leseerlebnis und meint, das Wesentliche am Doderer ist diese Ekstase der Sprache.
Ekstase ist aber auch ein Schlüsselbegriff, eigentlich finde ich jetzt für dein Buch. Wobei die Ekstase ja immer so dreut. Es ist immer kurz vor der Ekstase, was dem Dichter da so passiert. Ist die Ekstase selber oder der Weg dahin? Das, worum es dir geht?
Ich weiß nicht, ich denke ja nicht, wenn ich schreibe. Das klingt jetzt auch blöd, aber es ist so. Den Zerfall der Lage mit der Hand geschrieben, 300 Seiten ungefähr. 1,5 Jahre habe ich gearbeitet dran. Und wenn ich schreibe, dann, das fließt einfach. Nachher wird es natürlich dann in den Computer übertragen und das ist ein erstes Lektorat. Aber im Wesentlichen passiert es einfach. Und die Sprache ist, der Robert Schindl, der an der Universität für angewandte Kunst, Sprachkunst unterrichtet, der weist seine Studenten immer an, sie sollen ein Vokabelheft führen und sie sollen im Wörterbuch lesen. Das mache ich auch und das ist sehr hilfreich.
In welchem Wörterbuch?
Ich habe einen 6-bändigen Brockhaus-Warik und da ist eigentlich alles wunderbar erklärt. Auch die Redundanz, Redundanz, Überflüssiges. Ne?
Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich meine, du schwelgst ja auch gerne. Ist das, und Redundanz hat ja auch was damit zu tun, wie man zur Zeit steht und ihrem Verbrauch. Das, Redundanz steht ja auch im Grunde für vordergründig mal nicht effizienzgeleitet, sondern es geht auch darum, sich für etwas Zeit zu nehmen. Oder ist Redundanz auch nochmal was ganz anderes für dich?
Sie passiert eigentlich auch. Ich habe ja nicht das Ziel, von A nach B zu kommen mit einer Story, mit einem einfachen Plot, sondern das Schreiben macht Vergnügen. Ich hoffe, dem Leser macht es dann auch Vergnügen. Und dass dann ganz unnötige Sachen auch erwähnt werden, das habe ich auch bei Doderer gefunden, in der Strudelhofstiege zum Beispiel, wird beschrieben, hinter dem Wirtshaus vom oberen Egel, da ist ein Fluder, das ist eine Zuleitung zu einer Mühle. Da wird genau beschrieben, was ein Fluder ist und was er für einen Zweck hat. Und dann geht er in den Fluder hinunter zur Mühle und zum Müller und zur Müllerin. Und dann wird auch erzählt, dass die Müllerin den Müller verlassen hat, weil sie sich nicht länger prügeln hat lassen wollen. Ist an sich für die Handlung völlig nebensächlich. Der Canetti, der alte grausliche Kerl, hat dem Doderer herabgemacht als Geschichterlerzähler. Ne? Aber das macht an sich das ganze Universum, bleiben wir bei der Strudelhofstiege, aus. Die vielen Facetten und die Wirklichkeit ist ja auch nicht, man fokussiert sich zwar in der Wahrnehmung auf irgendwas, aber drumherum ist ja wahnsinnig viel vorhanden auch, das auch irgendwie auf das, worauf man sich gerade konzentriert, abfärbt. Also, dass bei mir die Lyrikerin aus dem zweiten Stock mit der Flitspritze heraustritt und im Stiegenhaus Düfte versprüht, ist an sich, ja, man kann sagen, ist es für die Atmosphäre vielleicht hilfreich, aber notwendig ist nicht. Aber wenn man alles nicht Notwendige wegstreicht, dann bleibt ein Klappentext übrig und das ist ja wohl nicht ausreichend.
Das ist nicht ausreichend, aber geht es nicht auch wirklich sozusagen jetzt auch wenn du sagst, du denkst eigentlich nicht nach und du denkst auch offenbar auch gar nicht an den Leser zunächst einmal, wenn du da den Text verfasst, geht's auch dann, wenn ich mir jetzt das so höre, wenn ich mir dann vorstelle, wie mir es gegangen ist beim Lesen, denke ich mir, ja, ich habe natürlich jetzt nicht nur so eine packende Geschichte und eine fesselnde Dauerbeschreibung gelesen. Ich habe auch etwas über dich gelesen. Jetzt kenne ich dich ein bisschen auch auf anderer Ebene. Aber es ist eigentlich sozusagen, ich habe auch was über diesen Autor irgendwie noch mal mehr erfahren. Das heißt, geht es im Text auch vielleicht nicht nur um die Story, um das Erzählte, sondern auch ums Erzählen an sich?
Um das Erzählen an sich, ja, das macht Spaß und unterhält mich. Es ist zum Teil ja während zweier Lockdowns entstanden, was für mich an sich wenig Unterschied macht, weil ich sonst auch immer nur zu Hause hocke und schreibe. Aber Es hat vielleicht geholfen, es konsequent fertig zu machen. An sich schreibe ich sehr chaotisch, da ein Stück, dort ein Stück, was mir gerade einfällt. Das muss dann mühsam zusammengeschachtelt werden an manchen Stellen. Merke ich es jetzt auch, dass ich da gebaut habe. Der gute Dr. Sommer, der Vorstand von der Dodra-Gesellschaft, hat meine Arbeitsweise materialgedeckt intuitiv genannt, weil ich die ersten 9 Monate der Arbeit dran war, ja nur Recherche in den Tagebüchern und im Wiederlesen der Strudelhofstiege, der Wasserfälle. Es sind ja viele Dodra-Zitate im Text drin, nicht ausgewiesen als solche, aber die verquere Verwendung des Adverbiums rückwärts, das er für hinten verwendet hat, und derlei Dinge. Deswegen hat der Dings ja gemeint, es ist ja hinten am Buch drauf, dass es eine sehr schöne Anverwandlung von Dodras Dings ist, das Ganze.
Ja, wobei ich finde, diese beiden Prädikate, die du von dem Herrn aus der Dodra-Gesellschaft zitiert hast, und Anverwandlung, was zwar sehr treffend ist, führen dann doch ein bisschen von dem weg, was du vorhin auch in einem Nebensatz nanntest, dem großen Spaß, den du offenkundig beim Schreiben hattest und den man auch beim Lesen hat. Aber das ist eigentlich doch auch eine wichtige Sache bei einem Buch, auch gerade wenn es irgendwie anspruchsvoll ist, dass es doch einen Heidenspaß macht, eben zu schwelgen, sich erzählen zu lassen, selber zu erzählen.
Naja, ich weiß nicht, es ist schwer, darüber Auskunft zu geben, weil es, wie gesagt, es passiert. Es gibt dann Perioden, wo es überhaupt nicht geht, Gott sei Dank sehr kurze. Meist, wenn irgendwas gerade fertig ist, dann gibt es eine Leere, eine gewisse. Aber sonst macht es Spaß und besonders nett war es ja auch, weil ich ja in der Gegend, die ich da beschreibe, aufgewachsen bin. Der Dodra, das Haus 13, ich bin im Haus 11 aufgewachsen, habe dort 60 Jahre gelebt. Daher kannte ich die Gegend sehr gut, was hilfreich war beim Schreiben. Und zum Teil auch habe ich noch Menschen gekannt in meiner Kindheit, die in 30, 31 da, die kommen auch mit Klarnamen vor im Text. Die Frau N. von der Molkerei zum Beispiel habe ich noch gekannt und den Dr. Zezerle, der bei mir Dederle heißt. Ja, also war es auch irgendwie eine Heimkehr in die Gegend der Kindheit.
Und dieses Beschreiben, wie so ein Wiener Zinshaus funktioniert, das hast du ja auch schon ein bisschen in der Fledermaus gerne gemacht. Ja, ja. Das ist auch etwas, was dich irgendwie so ein bisschen angefixt hat, oder?
Das ist ja was spezifisch Wienerisches. Die Zinskasernen der Gründerzeit mit dem Gangklo und den Küchen, die dort hinausgehen. Ich habe zwar die Pfarrwiesengasse 11, ist zwar kein solches Haus gewesen, sondern das war ziemlich großzügig. 120 Quadratmeter Wohnung meiner Eltern und unterhalb hatte mein Vater seinen Betrieb. Aber ich kenne es von meiner Großtante in der Laudongasse. Also,
in welcher Nummer hat sie gewohnt?
Bitte?
In welcher Nummer hat deine
Ecke Lederergasse, es ist jetzt abgebrochen, jetzt gibt es nicht mehr das Haus, das war Zimmer, Küche, Wohnung. Und da habe ich als Kind auch miterlebt, die ganzen Streitereien, die es gegeben hat. Die Mitzitante war eine ziemlich resche, die hat gleich auftrat. Also wienerisch halt alles, nicht?
Ja, und dann freuen wir uns jetzt auf eine Lesung mit viel wienerischem Spaß.
Gerüche im Haus. Zwar war die Pfarrwiesengasse 13 alles andere als eine der üblen Zinskasernen, deren Küchen zum Gang hin fenstern, dorthin, wo auch die Aborte liegen, wodurch das Stiegenhaus notwendig zu einem olfaktorischen Inferno gerät. Dennoch war es auch hier unvermeidlich,
dass ich beim Öffnen der Wohnungstüren die den Parteien jeweils eigentümliche Atmosphäre ins Allgemeine des Hauses ausbreitete. So etwa flutete, wenn Frau N., sie führte die Molkerei im Souterrain links vom Haustor, ihr Gewölbe zum Stiegenhaus hin öffnete, eine Woge säuerlichen Geruchs hervor, den sie dann an sich hochtrug zu ihrer Wohnung im Hochparterre und der, wenn sie darin verschwunden war, noch eine strenge Weile über den Stufen hing und ihn, so er ihren Weg kreuzte, an den Duft der Mutterbrust erinnerte, die freilich die einer Amme gewesen war. Dann stand auch das weiße Kinderzimmer im Elternhaus unten am Kanal vor seinen Augen und der große weiß lackierte Tisch mit den runden Füßen, auf dem einst von emsigen Kindermädchen seine Windeln gewechselt worden waren und an dem er seit seiner Heimkehr aus Sibirien jahrelang an seiner Seinswerdung als Schriftsteller gearbeitet hatte, tagtäglich dem polternden Unmut des Vaters über die Brotlosigkeit dieses Berufes ausgesetzt. Anders und dem fein tarierten Equilibrium seines Wesens weitaus bedrohlicher war jedoch der Odor, der bisweilen aus der Hausmeisterei rechts vom Eingang und von drang und von dem, so sich einer das auf sich zu nehmen bereit war, auch nach vielfachem Einziehen der Luft durch die Nase nichts sagen ließ, aus welcher Quelle er sich speiste. In ihrer überwältigenden Sättigung rief diese gewaltige Blähung, die durch die offene Tür tückisch und still hervordrang, Erinnerungen an die Tableaus der grausigen Grottenbahn vulgärer Erotik in der Adamsgasse wach, die den Gymnasiasten gewaltig verstört hatten und auch jetzt noch schwer ertragen wurden, wenn sie aus den tiefen Kavernen, wohin er sie verbannt hatte, unwillkommen hochstiegen. Trepp auf, schon im ersten und deutlicher im zweiten Stock war davon nichts mehr zu merken. Nur wenn die Hausmeisterin, die seiner Meinung nach passend zu ihrem Wesen den imperativen Namen Putz trug, mit Besen, Kübel und nassen Fetzen säubern zugange war, schwebte ätzend und beinahe quälend lange starker Schweißgeruch durchs Stiegenhaus, was ihn stets veranlasste, möglichst rasch an die frische Luft zu flüchten. Das Universum der Dünste im Hause wurde komplettiert durch die Gewohnheit der Lyrikerin, von Zeit zu Zeit, ohne dass dieses Auftreten kausal zu begründen gewesen wäre, im Stiegenhause mit einer Spritze aufzutauchen, wie sie die Billetteure in Kinos nach einer Vorstellung benutzen, um dem bevorstehenden Publikum die Illusion frischer Luft zu bescheren. Damit versprühte sie einige Stöße eines Duftstoffes minderer Qualität im Treppenhaus, aber keineswegs, wie schon angedeutet, um damit etwa gegen den beißenden Arbeitsschweiß der Hausmeisterin oder gegen die säuernde Milchverschleißerin anzutreten oder gar gegen den Brodem, der in Sagen und Märchen dem Rachen von Ungeheuern hier aber der Hausmeisterwohnung entströmte, sondern ganz ohne erkennbaren Anlass. Solcher Art lag die Vermutung nahe, dass sie sich einfach am Reigen der Gerüche im Stiegenhaus beteiligen wollte, weil aber ihre Wohnung jungfräulich steril nach gar nichts roch, sie sich eben der Duftpumpe bedienen musste, um auch eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen. In dieser Kakophonie sich fallweise auch überlagernder Gerüche blieb er selbst gewissermaßen mittellos, denn die mitunter alles andere als dezente Lavendelaura, die ihn umschwebte, wenn er das Haus verließ, vermochte gar nichts gegen die pestilente Übermacht der anderen. Den Lavendelduft hatte er erstmals an einem der Gäste seiner Eltern am Sommerhof wahrgenommen, einem nachmaligen Sektionsrat draußen in der Natur, abseits des Tennisplatzes, wo der rundliche und reinliche Duft gegen die Aromen der Natur siegreich angetreten war. Wenig später, er war damals 15 gewesen, hatte er von diesem Sektionsrat ein Paket mit zwei in bergende Holzwolle gebettete Flakons dieses Herrenduftes geschickt bekommen und war ihm seither treu geblieben. Bedeutend übler als die Geruchsbelastung im Stiegenhaus war jedoch ein anderes Phänomen. Küche, Klo und Bad seiner Zimmerwirtin hatten Fenster nur in einen winzigen Lichthof, in seiner Bemessung kaum mehr als ein Schacht, in dem die Gerüche von ganz tief unten heraufstiegen, wie Rauch in einem Kamin. Und die Küche der Faber teilte diesen Schacht nicht mit dem säuerlichen Souterrain der N, sondern am Grunde dieses Schlotes kochte die Putz. Und wie schon angedeutet, war oft nicht zu unterscheiden, ob es aus der Küche herauf dampfte oder dem Abort. Ein Bad hatten Herr und Frau Putz nicht, und ob sie je in einer öffentlichen Badeanstalt gesehen wurden, ist nicht überliefert. Wohl aber die Mahnung der Faber an den neuen Untermieter, das Küchenfenster nur in äußerster Not, wenn beispielsweise etwas angebrannt war, in der Pfanne zu öffnen oder spät, sehr spät nachts, wenn das Ehepaar Putz schlief. Keinesfalls aber, wenn das Barometer, das im Vorzimmer hing, Tiefdruck anzeigte oder Kälte über dem Dache das Heraufsteigen der animalischen Wärme aus dem Souterrain begünstigte. Die Winterwochen durften mithin als problematisch angesehen werden. Anna und Eduard Putz. Jeder Mensch trägt seine Intelligenz ins Gesicht geschrieben, und zwar umso deutlicher, je weniger davon vorhanden ist. So auch die Putz. Hätte sie das leere Gehäuse ihrer Dummheit zumindest mit Erkenntnissen aus den Fortsetzungsromanen in den Zeitungen gefüllt, es hätte dann, wie das vielfach der Fall ist, beim Vis-à-vis der illusionäre Eindruck von Intelligenz und Bildung entstehen können. Die Putz aber war in diesem Punkte durchaus aufrichtig. Da war nichts und sie versuchte es auch gar nicht zu verschleiern. Früh schon hatte sie sich in der inhaltslosen Kavität ihrer Dummheit behaglich eingerichtet, hatte dort ihren Sessel und saß. Dadurch war ihr Gesäß von Jahr zu Jahr merklicher in die Breite gegangen, weit entfernt aber von den wabernden Fetthintern in der Adamsgasse. Herzlos mochte einer die Putz als aus dem Leim gegangen bezeichnen, was Herr Putz, der Tischler, zu seinem Gewerbe passend ja auch tat, niemals aber jedoch ihr gegenüber. Vom Gatten Eduard, einem sanften Mann, der in sich ruhend wie der Leimtopf im wärmenden Wasserbade mit froher Ernsthaftigkeit seinem Tagwerk nachging, unterschied sie die mangelnde Bereitschaft zu Duldsamkeit. Nicht erst neuerdings, sondern immer schon, eingepflanzt und gehegt von der Mutter, die Duldsamkeit auch nicht gekannt hatte, freilich aus anderen Gründen. Anders als diese, die vom Gatten einem Hallodri vernachlässigt, fortwährend Rache an der Welt nehmen zu müssen, meinte, war die Unduldsamkeit der geborenen Sirp gewissermaßen kopiert worden durch das friedvolle Wesen des Mannes, der mit der gleichen Gewissenhaftigkeit, mit der er Nutt und Feder eines Werkstücks ineinander passte, der Gattin lieferte, was sie schon vor der Hochzeit von ihm bezogen hatte, nun aber als entbehrlich hinstellte, soweit es sie betraf. Ein Mann, mit dem sich nicht streiten ließ, war die vererbte Neigung der Gattin aufzubegehren, auch ohne triftigen Grund, natürlich eine Katastrophe. Nun gab es Ehefrauen zuhauf, die mit ihren Männern auch nicht streiten konnte, weil jeder Ansatz dazu vom Gatten niedergewatscht wurde. Derlei soll auch in Hausmeistereien schon vorgekommen sein. Eduard Putz jedoch erstickte jeden Versuch der Gattin, eine unschöne Auseinandersetzung zu beginnen, im Keim allein durch die Friedfertigkeit, die ihn umhing wie das Milchsaure die Ähn. Wann und warum sie die friedlich-versöhnliche Aura ihres Mannes schließlich übergehabt hatte, muss ungeklärt bleiben. Es mag aber damit zu tun gehabt haben, dass die redlich vorgenommenen Begattungen keinerlei Mutterschaft bewirkten, wofür sie, anderes ist allerdings undenkbar, natürlich ihm die Schuld gab. Sie hatte ihn satt, mochte man sagen, um es kurz zu machen. Allein, dass bis der Tod euch scheidet, stand einer Lösung des Problems entgegen. Und derart uneins mit sich und der Welt die ererbte Begabung der Anna Putz für Intrige und hantigen Umgang, nicht nur mit dem Gatten, sondern auch allen anderen, vor allem wenn sie an ihre Grenzen des Begreifens stieß, trat dann vor die Putz, die Srp, als diese geboren worden war. Nur kleine Inseln, verlogen, grimassierender Freundlichkeit, ragten aus dem Ozean ihres Missmut, der sie umwogte wie den Gatten dessen Friedfertigkeit. Dies sie selber zuwider, lautete durchwegs die Einschätzung der anderen, mit denen sie beim Kreisler in der Trafik und natürlich im Hause zu tun hatte. Tragisch, aber so ist das Leben. Immer, wie Schopenhauer richtig erkannte, eine missliche Angelegenheit. Und es muss ein ungeklärtes Rätsel bleiben, warum Anna Putz nicht in gnadenlose Bigotterie verfiel. Was den Unterschied zwischen der Putz und dem von ihr so adressierten Herrn Doktor ausmachte, war die an sich simple Tatsache, dass dieser sich seiner insulär auftretenden Dummheit durchaus bewusst war und mit dem Schwert seiner Intelligenz ebenso tapfer wie fortwährend dagegen antrat. Ob erfolgreich oder nicht, war vor allem im Geschlechtlichen, das bei Männern bekanntlich fest von Dummheit besetzt ist, eine andere Frage. Die Putz hingegen war in einer Mangelung einer derartigen Waffe ihrer Dummheit hilflos ausgeliefert, gemildert aber dadurch, dass ihr dies gnädig verborgen blieb. Rendezvous im Park. Am unteren Ende der Zehenthofgasse betrieben zwei Schwestern Schaumkron, Elsa und Marianne, nicht nur eine Leihbibliothek, sondern in ihrer übergroßen Wohnung auch eine kleine Pension, die, weil Elsa im Sieveringer Atelier als Garderoberin arbeitete, vielfach von Leuten aus dem Filmgeschäft frequentiert wurde. So auch von Ehrenberger und Siebel, den Lagergenossen von einst, die vorübergehend aus Berlin angereist waren. Von einem sesshaften sibirischen Freund hatte Ehrenberger das gegenwärtige Quartier des vagabundierenden Dichters erfragt und ihm Lehmann die Telefonnummer B15029 der Witwe Lebert gefunden. Das Gespräch war kurz gewesen. Ehrenberger hatte wissen lassen, dass er und Lucian kurz in Wien wären und ihn treffen wollten, und zwar in der Milchtrinkhalle im Park, die unter den Fenstern der Schaumkrons lag, und sich als Treffpunkt an einem strahlenden Sommertag, wie der vorausliegende Freitag, der 13. Juni es sein sollte, hervorragend eignete. Kurz nur beim Frühstück, durch das Ordnen des Tages huschend, waren im Bedenken gekommen, die Begegnung mit den beiden könnte, zuvorderst was Lucian betraf, das lange Abgelagerte störend aufwirbeln. Dann aber war er zu der Einsicht geraten, dass all das schon viel zu weit rückwärts lag, um virulent zu werden. Auch hatte er sich, was er all das nannte, von Erlebnissen zu Ereignissen umgedacht, bei denen er nicht dabei, sondern nur anwesend gewesen sei. Zwar durchaus mit Leidenschaft, was aber ausblendet, und es hatte sich, was ebenfalls half, Abstand zu gewinnen, in ganz anderen Kulissen zugetragen, als es nach seiner Heimkehr das Elternhaus und der herbstliche Sommerhof gewesen waren. Es war tatsächlich Bodensatz. Oben herrschte Klarheit, ungetrübt vom unteren versammelten Sediment. Bewältigt, dachte er, das heißt genau genommen dachte er das nicht, er hielt all das vielmehr aus seinem Denken fern und meinte es damit bewältigt. Teils waren diese Ablagerungen auch wirksam in Werken gebunden, umgekleidet und zur Sprache verfestigt, so wie in der Magie allein das Aussprechen zu bannen vermag, so dass ein Aufwirbeln der Schwebstoffe unwahrscheinlich war und wenn dennoch es keine ernsthafte Bedrohung der gefundenen Ruhe bedeuten konnte. So brach er, zumal die beiden bald wieder in Berlin sein würden, gelassen auf. Der Weg zum vereinbarten Treffpunkt erstreckte sich zwischen zwei Stationen der Vororte-Linie ein paar hundert Meter, die zu Fuß leicht zu bewältigen waren, entlang der Bahnschlucht, eingehüllt vom Duft der blühenden Linden, die den Gang angenehm schattig machten an diesem doch ungewöhnlich heißen Frühsommertags. Unterwegs hoffte er noch einmal vergeblich auf einen Augenblick der Klarheit darüber, wie klug oder eben unklug es denn sein könnte, Lucian wiederzusehen, nachdem er ihn so lange aus den Augen verloren hatte. Eine Erleuchtung blieb jedoch aus. Er betrat den Strauß- und Lannerpark von der Zehendhofgasse her über den Kiesweg, an dem die namengebenden Grabsteine standen, die Milchtrinkhalle am östlichen Rand des Parkes im Blick. Im Rasenquadrat, dem Pavillon gegenüber, stand inmitten eines runden, mit roten und weißen Blumen patriotisch bepflanzten Beetes eine aus einem versenkten Kübel aufragende Palme, die gemeinsam mit der Milchtrinkhalle unbeholfen Kurstadtatmosphäre zu zaubern versuchte. Mütter mit Kinderwagen, Kindermädchen wohl auch, und der eine oder andere Müßiggänger saßen da, ihre Gläser mit Milch oder Limonade am Tischchen. Er fragte sich, ob den Leuten, die hier saßen, bewusst war, dass sie die brachiale Vorhut des Hochsommers mit ihren Temperaturen um die 30 Grad auf einem geräumten Gottesacker genossen, der erst vor 2 Jahren in einen Park verwandelt worden war. Aus der offenstehenden Flügeltür des Pavillons, durch die eine kleine, dralle Person heraustrug, was die Gäste wünschten, drinnen waren bei derart schönem Wetter die wenigen Plätze leer, drang das Klappern von Geschirr und Besteck, mit dem eine zweite hinter der Budel hantierte, wie auch das Zischen der Siphonflaschen, wenn Mütter für ihre Kinder Soda Himbeer bestellt hatten. Alkoholisches war nicht im Angebot, Kundschaft, die darauf angewiesen war, kam ohnehin selten an diesen so zukunftsfroh gesunden Ort, und so sich dennoch jemand dieser Art hierher verlief, so hatte er oder sie auch im Flachmann dabei, was dem Glas Milch zum wahren Labsal abging. Weniger im Auge als im Hirn blinzelnd konnte das Ganze von Renoir gemalt sein, eine bürgerliche Idylle in wenig beschaulichen Zeiten und darin an einem der Tischchen, die dort im Kies standen, überpünktlich, weil gleich nebenan einquartiert, Ehrenberger und Siebel. Dieser erste Anblick Lucians schaffte dann fast schmerzhaft und unvermittelt wie eine Watschen die zugleich zuvor vergeblich gesuchte Klarheit. Die Angst, das alte Begehren, das tief innen am Köcheln gehalten wurde durch die seinerzeitige sibirische Niederlage im Wettstreit mit Ehrenberger, dieses Lucian Verfallensein, das damals kurz nach der Heimkehr zum Sechur unter dem Semmering geführt hatte, denn mit einer Art Treue zu Ehrenberger hatte es Lucian niemals genau genommen, die Sorge, dieses Verlangen könnte aufflackern, wie Schwelbrände hochlodern, wenn ein Lufthauch sie streift, verflog beim Anblick des Mannes neben Ehrenberger. Wie Dorian Gray in Oscar Wildes Roman war Lucian in seiner Erinnerung nicht gealtert. All die Jahre, die seither vergangen waren, auch über das Zwischenbild von 24 hinweg, war der Bursche für ihn, der nicht einmal 20-Jährige geblieben, der spät im Mai 1919 den Frühlingsgefühlen der Lagerinsassen ein, wir sagen es ungern, recht williges Opfer gewesen war. So auch der seinem. Eine Weile war es ihm, dem angehenden Schriftsteller, gelungen, Lucian zu faszinieren und an sich zu binden, auch dadurch, dass er dem Bürschchen bei dessen schreiberischen Gehversuchen half, wissend, wie aussichtslos die Sache war. Schließlich hat er gegen den ebenfalls künstlerisch geprägten Ehrenberger den Kürzeren gezogen. Ein Abglanz dieses sibirischen Frühlings war noch zu spüren gewesen, als er Lucian wenige Wochen nach der Heimkehr aus der Gefangenschaft in den Sommerhof mitgenommen hatte, ins herbstlich verwaiste Haus, wo ungestört möglich war, woran sie im Lager sich gewöhnt hatten. Nun saß der einst so wild begehrte und auch vor 6 Jahren gerne genommene vor ihm da, ein Glas saure Milch für sich, auf der oben Erdbeermarmelade schwamm, die er mit langstieligem Löffel und weggestrecktem kleinen Finger im Glas verrührte, so dass blassrosa entstand. Dieser Moment der Wiederbegegnung nach so vielen Jahren zwang ihn zu einer Korrektur des Bildes, das er bis vor wenigen Minuten von Lucian bewahrt hatte. Wieder jede Vernunft übrigens. Denn klar denkend hätte er sich sagen müssen, dass ein halbes Jahrzehnt vermutlich recht ausschweifenden Lebens sein Werk an dem Jüngling von einst verrichtet haben musste. Den Mann, fast 30 jetzt, wieder zu erkennen, war mühelos gelungen. Und nun wehrte er sich vergeblich gegen die Überlagerungen der Erinnerung durch die gegenwärtigen Tatsachen. Lucian war sehr deutlich nicht mehr das zarte, schutzbedürftige Geschöpf, als dass er sich im Lager gegeben hatte, aber er hatte diese Hilflosigkeit verinnerlicht, man mochte sie durchschaubare Pose nennen, wodurch nur allzu erkennbar wurde, dass er vom anderen Ufer war, was aber im moralisch vom Rest der Gesellschaft recht separierten Filmgeschäft keine Rolle spielte. Die Figur im schicken weißen Leinenanzug mochte als unverändert hingehen, er vermutete ein Mieder. Der Rest aber war mühsam übertünchte Ruine. Die Diskrepanz zwischen dem, was er sein wollte, nämlich unverändert jung, und dem, was sich mit den Mitteln des Maskenbildners noch herstellen ließ, sprang peinlich ins Auge, schmerzhaft geradezu für jene, die, wie er, Lucian früher gekannt hatten. In der Lichtflut der Jupiterlampen im Atelier auf Zelluloid gebracht, mochte die Maske durchgehen. Hier im Sonnenlicht des brütend heißen Frühsommertags versagte sie, nicht nur des Schweißes wegen, der an der Tarnung fraß. Die Augen glänzten vermutlich eingetropft, und für einen Augenblick drängte sich in ihm der Gedanke auf, Lucian könnte dieses Rendezvous darauf angelegt haben, den Liebhaber einst versunkener Zeit neuerlich zu verführen, wie es ihm damals im Lager ganz ohne irgendwelche schmierigen Tricks gelungen war. Sollte es ein derartiger Versuch gewesen sein, dürfte er als kläglich gescheitert betrachtet werden, und es war Bedauern, was er, der ehedem so in das Jüngelchen vernarrte, nun fühlte. Und es war geboten, sich die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
Ja, herzlichen Dank.
Bitte jetzt gerne.
Für den Einstieg in den Text. Man merkt ja irgendwie, du schwelgst. Und
ja, anders geht's nicht.
Ja. Aber zugleich zerfällt die Lage. Was macht für dich denn diese ganze Geschichte aus? Du hast uns ja im Grunde den Fall jetzt erstmal vorgeführt. Es gibt ja noch eine Gegenbewegung, weil der junge Dichter ja immer noch begehrt.
Ja, ja, aber wir machen dann eine Wiedergeburt dieser ursprünglichen Figur.
Ja.
Aber wie es weitergeht, sollte man eigentlich nicht verraten.
Nö,
weil aber es wäre schade um die Pointe.
Um die wäre es ewig schade, ja. Außerdem ist ja Lesen auch ein sehr einsamer Vorgang, das sollte man ja auch besser selbst machen. Aber heute Abend haben wir die Gelegenheit, von dir zu hören, wie das denn so beim Schreiben war. Man, es geht ja nicht nur von der Sprache her unverkennbar, auch geht es um Heimito von Doderer. Und du hast dich sehr stark mit ihm beschäftigt und im Grunde ja aus Hinweisen eine Geschichte gemacht, die aus Hinweisen eine ganz plausible Erzählung werden lässt.
Ja, angefangen hat es damit, dass ich bei der Recherche für die Fortsetzung von der Operation Fledermaus nicht nur die ganzen einschlägigen Zeitungen durchgeackert hatte, sondern mir dann auch dachte, so wie ich das von den Tagebüchern von Thomas Mann kannte, dass man dort sehr viel über die Zeit erfährt, über politische Umstände und den Zeitgeist an sich. Und habe gedacht, Doderer, der Tagebücher geschrieben hatte, wäre da sehr hilfreich. Dann habe ich diese zwei Bände, die damals vergriffen waren und nur sauteuer, 400 Euro haben sie gekostet. Dankenswerterweise, falls sie mir besorgt.
Und dann aber ich habe den Preis vorher gesagt, ne?
Bitte?
Den Preis habe ich vorher gesagt.
Ja, yeah. Dass die die Tagebücher vom Toderer völlig auf ihn selbst konzentriert sind. Wer anderer kommt kaum vor als die unmittelbaren befreundeten Personen. Im Wesentlichen aber hat er notiert sein Elend mit seinen sexuellen Anfechtungen, die ihn von der Arbeit festhalten. Und das ist ja auch ein Hauptthema des Buches, dass der Wille da ist zu schreiben, aber der Geschlechtstrieb immer stärker ist und daran hindert und es sehr, sehr schwierig macht. Und das habe ich eben da im Tagebuch gefunden und da habe ich mir gedacht, als dann auch klar wurde, dass er im Haus in der Verwiesengasse 13, neben dem Haus 11, in dem ich aufgewachsen bin, 7 Monate in Untermiete gelebt hat und ich die Gegend sehr gut kannte und auch Menschen zum Teil kannte noch, die auch 30, 31 schon dort gelebt hatten, habe ich mir gedacht, das könnte man ein Büchlein machen und habe mich hingesetzt und 9 Monate lang die Tagebücher durchgeackert, die Romane noch einmal gelesen und dann in weiteren 9 Monaten, da waren 2 Lockdowns inkludiert, den Rest dann geschrieben, 300 Seiten mit der Hand. Und ja, und jetzt liegt das Ergebnis vor. Es hat mir beim Schreiben viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es beim Lesen ebenso viel Freude bereitet.
Also ich kann bezeugen, das macht sehr viel Freude. Ob du es jetzt gerade greifbar hast, weil ich finde das so einen schönen Aspekt von dem Buch, du hattest mir vorhin so eine kleine Passage aus seinem Tagebuch gezeigt. Mhm. Magst du die vielleicht auch noch kurz zum Besten geben, weil ich finde, daran sieht man so ein bisschen...
Den habe ich jetzt nicht mehr da.
Ach ja. Den hat er verbrannt. Ja, genau. Aber sinngemäß.
Die Frage war die, inwieweit sind homoerotische, also dass er bisexuell war, davon ist auszugehen, das hat der Wolfgang Fleischer in seiner Biografie auch thematisiert und die Frau Alexandra Kleinlercher, die das Buch über den Antisemitismus Toderers geschrieben hat, hat ein Kapitel der Bisexualität bzw. dem homosexuellen Aspekt seiner Persönlichkeit gewidmet. Wie weit das im Tagebuch auftritt, das ist eine sehr heikle Frage. Es ist natürlich, es war verboten damals, aber riskant, es aufzuschreiben, auch wenn er nicht kokettiert hat mit dem Gedanken, irgendwann einmal an eine Veröffentlichung, das hätte der Polizei in die Hand fallen können und dann, man weiß ja, was der Thomas Mann für Panik hatte, als seine Jugendtagebücher in München zurückgeblieben waren und die dann auch in die Hände der Gestapo gefallen sind, aber sie haben es nicht angeschaut, die Deppen. Und das war sein Glück. Er hat es dann im kalifornischen Exil in den 40er Jahren im Garten des neuen Hauses verbrannt. Es gibt ganz dezente Anweisungen, nur die Begegnung und der Urlaub in der Prein mit dem ehemaligen Lagergenossen, der ist explizit angesprochen, als dass der heißt Felician, nicht Lucian in Wirklichkeit, dass der Felician da ist und dass er mit ihm aufs Land gefahren ist und dann später noch im 24er Jahr gab es noch einmal ein Beisammensein im Elternhaus, weil die Eltern nicht da waren. Und ansonsten ist nichts davon explizit berichtet. Es gibt aber eine sonderbare Bemerkung über den Karl von Motesitzki, der war damals 19, den hat er kennengelernt auf einem Hausball, wahrscheinlich bei den Ferstels. Und da hat er geschrieben, er hat einen jungen Mann kennengelernt, der in vielerlei Hinsicht, wie war das gefeit? Ich habe es vergessen. Anziehend wirkt.
Genau, ja.
Ja, und der gute Karl von Motesitzki kommt dann 20 Mal vor im Tagebuch, im ersten Band. Das war, der Motesitzki war übrigens jener, der mit der Ella Lingens zusammen vielen, vielen jüdischen Bürgern geholfen hat, auszureisen. Motesitzki ist dann 1941 im KZ umgebracht worden. Seine Schwester Luise
Marie-Louise Modisitzki war in Paris im Exil eine berühmte Malerin. Ja, sonst gibt es kaum Spuren. Dodder hat sich gut ausgekannt mit der Homosexualität in den Tagebüchern im Alter dann, die dann überhaupt nichts Persönliches mehr haben, eigentlich nur mehr Protokolle der Arbeit am Werk sind. Hat er zum Beispiel notiert, dass der Béla Dyborski, der Besitzer was jetzt die Fuchsvilla ist in Hütteldorf draußen, der Varieté-Direktor Dyborski, es darf nicht der Eindruck, der Text lautet ungefähr so, Béla Dyborski muss es stark mit den Weibern haben, damit nicht der Eindruck entsteht, er hätte ein Verhältnis mit seinem Sekretär. Der ist nämlich schwul, der ist auch im Lager gewesen, die Figur. Und also er hat sich ausgekannt, aber es zu thematisieren war nicht wirklich, wäre riskant gewesen, unter Umständen.
Als ursprünglich Engländer mache ich eine gewisse Ähnlichkeit aus mit dem, nicht ganz, aber ähnlich zeitgleich, Roman von E.M. Forster, Maurice, viele kennen auch den Film natürlich, der sehr gut, sehr gelungen ist, auch getragen von der Ironie in der Art, wie es geschrieben ist und auch in einer Gesellschaft, es war nicht anders in Großbritannien, auch bis in die Ende der 60er Jahre, völlig verboten und mit Gefängnisdrohung stets beladen und eine gewisse, ganz anders und doch eine Ähnlichkeit. Das sieht man, dass es nicht nur im so katholischen Österreich der Fall ist, sondern eigentlich europaweit.
Also musste unter der Tuchel gehalten werden, nicht?
Dafür war die Tuchel da. Hä? Dafür gab es die Tuchel.
Ja, ja.
Aber das ist, ich finde ja, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, was zeigt, du hast gerade gesagt, es muss ja nicht Doderer sein. Und es ist ja auch nicht unbedingt entscheidend, dass das jetzt Doderer ist und dass man jetzt da einen Schlüsselroman liest, der da irgendwie einem neue Aspekte über diese literarische Figur eröffnet. Aber es bist ja du. Du hast dir das jetzt ausgedacht und das ist irgendwie, finde ich, das spürt man so ein bisschen. Es ist auch für uns, wenn man es dann liest, wie so eine Anleitung am Spaß, aus so kleinen Hinweisen sich selber seine eigenen Gedanken zu machen.
Ja, aber ich habe natürlich sehr, sehr viel vom Dodderer hereingenommen. Mhm. Die biografischen Details sind, es gibt sehr viele wirkliche biografische Details. Den Namen habe ich vermieden. Ich fand, es ist nicht notwendig. Mhm. Soll sich jeder die Figur entweder als irgendwem denken oder eben sagen, ja, das könnte der Dodderer gewesen sein. Mhm. Es ist eine Möglichkeit.
Mhm. Mir ist bei dieser Erzählung, ich verstehe relativ viel an Andeutung und so weiter, eine sehr skurrile Geschichte eingefallen, der Mann einer ehemaligen Kollegin an der Uni in Hannover, der als U-Boot in Deutschland gelebt hat, weil er keine Aufenthaltsbewilligung hatte. Und der gesagt hat, die beste Methode, sich zu verbergen, ist die Überinformation. Mhm. Also in einem Sachverhalt so deutlich zu werden, dass sich kein Mensch mehr auskennt.
Ja, eine gute Sache.
Okay. Kann auch schief gehen.
Es kann schief gehen, aber bei ihm hat es geklappt.
Ja.
So.
Ja.
Also vielen Dank. Ich habe das Zuhören sehr genossen und bin sozusagen von einem Dodera-Motiv auf das nächste gefallen und fand das ganz wunderbar. Und auch den Vortrag habe ich sehr genossen. Aber ich frage mich, wie hält man das durch, diese zwei Bände frühe Tagebücher ganz zu lesen.
Was wollte ich?
Wie hast du es ausgehalten, die zwei Bände Dodera zu lesen? Die Tagebücher. Also sagen, es muss ja irgendwie.
Ich habe es ausgehalten, 10 Bände Thomas Mann Tagebücher zu lesen.
Das ist eine gute Antwort.
und das war die Sankt.
Also waren die zwei Bände Toderer. Also. Die zwei Bände sind ja nur die Zwischenkriegszeit. Ja. Es gibt dann von den 40er Jahren die sehr geschönten und für den Leser zurechtgestutzten Tangenten. Und dann heißt in den 50er, ab den 50er Jahren sind die Tagebücher Kommentarii genannt. Und da nimmt dann eigentlich der Schaffensprozess und das Überlegen zum Werk und Ideen einbringen und wieder verwerfen überhand. Da gibt es fast nichts mehr Persönliches bis ganz zum Schluss, bis zu seiner Einlieferung ins Rudolfinerhaus im November 66, wo er dann auch gestorben ist. Da gibt es sehr, sehr rührende Eintragungen. Der Gedanke war die Rückkehr. Er hat Döbling sehr geliebt. Er hatte 1, 2, 3, 4, 5 Adressen in Döbling in Untermitten gehabt. Und das ist sehr anrührend, wie er da die Rückkehr ins Rüdolfinerhaus zum Sterben eigentlich. Das dürfte ihm geschwant sein, dass aus ist. Und ich bin übrigens geboren worden in dem gleichen Spital. So eine weitere Verbindung zu Toderer. Und ja, wo habe ich angefangen mit dem Gedanken?
Die Tagebücher,
ja, also 10 Bände Thomas Mann, die zwei Bände Zwischenkriegszeit, die essentiell waren für die Arbeit an dem Buch da. Die anderen habe ich dann auch gelesen und es ist sehr, sehr informativ. Er wird immer verschrobener, je älter wird in den Tagebüchern. Zerfall der Lage, ZDL steht an den unmöglichsten Stellen. Der Dr. Sommer, der Vorsitzende der Toderer Gesellschaft, hat gesagt, ja, also es ist nicht mehr nachvollziehbar, was er eigentlich damit meint. Und er hat vermutet, der Sommer, dass der Toderer auch nicht mehr ganz genau gewusst hat, was er gemeint hat, wenn er ZDL am Rand geschrieben hat. Seine voyeuristischen Anfälle hat er immer mit Batzeba notiert. Das ist die Susanna im Bade, nicht? Mit den biblischen Geschichten. Und viele der Kürzel, die er verwendet hat, sind auch den profundesten Germanisten nicht wirklich entschlüsselbar. So.
Wo wir jetzt auch schon mal bei ZDL sind, magst du noch kurz was zum Titel und zur Gestaltung des Buches sagen, wo ich da schon vorhin so auch auf diese schöne Gestaltung hingewiesen habe, was alles Äußerlichen hängt ja auch sehr viel im Buch.
Es war ja mühsam. Es hat 2 Jahre gedauert, einen Verlag zu finden. Und der Toderer hat zum 70. Geburtstag erschienen ein Buch, das hieß Meine 19 Lebensläufe, hat er geschrieben. Die Frage, wie man zu einem Verlag kommt, lässt sich nicht erklären. Das Wunder muss man erleben. Und dieses Wunder ist für mich mit dem Paul Klingenberg wahr geworden, der dieses wunderschöne Buch auf die Beine gestellt hat, wofür ich ihm unsagbar dankbar bin und auch die Mühen von Lesungen auf mich nehme und zig Exemplare signiere, was jetzt auch sein kann. Und ja, ich bin wirklich sehr glücklich über dieses Büchlein. Es liegt angenehm in der Hand, es hat eine wunderbare Typografie, es passt perfekt zum etwas nicht ganz dem modernen International Style passenden Stil des Inhalts. Ja, Glück muss man haben.
Sagt Rudolf J. Wolter, unser heutiger Gast in der Berggasse 8. Er hat uns seinen neuen Roman Zerfall der Lage vorgestellt, der bei Klingenberg erschienen ist. Das Gespräch mit Rudolf J. Wolter hat Veit-Gürg Schmidt geführt. Wir brachten auch Ausschnitte einer Veranstaltung, die am 24. Oktober 2024 stattgefunden hat. Alle unsere Radiosendungen von Berggasse 8 können Sie im Podcast unter der Adresse www.berggasse8.at nachhören. Bei einigen dieser Beiträge im Podcast gibt es noch zusätzliches Material zu hören, für das die Sendezeit hier im Radio nicht ausreichte. Also www.berggasse8.at. Auf Wiederhören in einem Monat, sagt Peter Super.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.